Hallo und willkommen zu Map the Gap, soziale Arbeit im Dialog. Eine Sendung, in der wir über soziale Arbeit sprechen. Und ihr hört heute die erste Sendung von unserem Radioformat. Wir, das sind Anna Hampel und Ottje Bunjes, Sozialarbeiterinnen und aktuell noch Masterstudierende an der HAW Hamburg. Wir kennen uns schon aus mehreren Projekten, die wir zusammen gemacht haben, in denen uns die Schnittpunkte zwischen Ästhetik, Kunst und sozialer Arbeit interessiert haben.
Ja, hallo auch von mir. Anna und ich haben bisher verschiedene Projekte umgesetzt, die versucht haben, kritische Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und damit Machtzusammenhänge darzustellen oder Herrschaftsverhältnisse aufzuzeigen, von dem Standpunkt aus der sozialen Arbeit oder auch von der Perspektive aus der sozialen Arbeit. Das heißt also, wir haben uns gefragt, zum einen, was sind eigentlich gerade Dringlichkeiten unserer Adressatinnen oder auch ganz allgemein, wie sehen eigentlich die Lebenswelten und Lebenslagen oder wie sieht der Alltag, in dem oftmals die Krise zur Normalität wird, von den Adressatinnen sozialer Arbeit aus? Gleichzeitig interessiert uns in unserer sozialarbeiterischen Praxis oder in unserer Öffentlichkeitsarbeit auch immer die Reflexion der sozialen Arbeit als akademische Institution, die mit ihren Wahrnehmungs- und Bearbeitungs- und Beobachtungsweisen versucht, soziale Teilhabe zu gewährleisten oder für eine Verwirklichung der Menschenrechte eintritt oder eben auch versucht, Empowerment zu betreiben. Genau, das sind sozusagen unsere Kernpunkte oder das ist unser Ausgangspunkt bei Map the Gap. Um so ein Feld einer Kartografie unterziehen zu können, haben wir uns überlegt, dass wir mit der Reihe Map the Gap in kommender Zeit das Gespräch mit Adressatinnen der sozialen Arbeit suchen, die uns Einblicke in die Lebenswelten und Lebenslagen geben. Wir werden mit Praktikerinnen aus verschiedenen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit sprechen. Vom Krankenhaussozialdienst, dem Handlungsfeld der Obdach- und Wohnungslosigkeit, mit rechtlichen Betreuerinnen, mit SozialarbeiterInnen in der Beratung von Fachstellen oder auch in der Kinder- und Jugendhilfe. Also wir werden auch versuchen, das vielfältige Feld der sozialen Arbeit erfahrbar zu machen. Nebenhin werden wir mit Studierenden sprechen, die eine solche Praxis sich erst aneignen, mit Wissenschaftlerinnen, die schon lange darauf rumdenken und rumkauen und auch mit Akteurinnen aus benachbarten Disziplinen und Professionen. Im Fokus steht also Sozialarbeitspolitik, Sozialarbeitswissenschaften und das Ideenrepertoire sozialer Arbeit. Dies ist das oder unser Vorhaben und genau, die erste Sendung hat Anna gestaltet und die handelt über das Thema des Wissens.
Genau. Wissen beeinflusst das Handeln in der Praxis mit den Personen maßgeblich und formt auch die Sichtweise auf die Problemlagen und Bedarfe. Es ist also grundlegend für unseren Umgang in der konkreten Praxis sozialer Arbeit, aber auch in der Wissenschaft und Forschung sozialer Arbeit. Es stellt sich aber grundlegend die Frage, wer eigentlich wie gehört wird und welches Wissen sichtbar ist. Vor dem Hintergrund der Prinzipien von sozialer Teilhabe und Empowerment kann die soziale Arbeit nicht von einem hierarchischen Wissensverständnis ausgehen. Es braucht eine Teilung von Wissen, um nicht nur bestimmtes Wissen wie das der Wissenschaft zu berücksichtigen, sondern erstmal alle Wissensbestände einzubeziehen. Das der Adressatinnen, der Sozialarbeiterinnen in der Praxis, der Wissenschaftlerinnen und Forschenden. Es geht also um gegenseitiges Verstehen und gemeinsame Bearbeitung von sozialen Problemen oder konkreten Bedarfen. Über das Thema habe ich mit Dieter Röhl gesprochen. Er ist Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und lehrt in den Gebieten Theorie und Geschichte, Ethik und Methoden der sozialen Arbeit. Genau, dann sage ich erstmal hallo, Herr Röhl.
Hallo, grüße Sie.
Ich freue mich total, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen, mit mir über das Thema geteiltes Wissen zu sprechen. Und ich freue mich total, dass Sie heute dabei sind. Und Sie als Wissenschaftler beschäftigen sich ja viel mit Theorien sozialer Arbeit, unter anderem in Ihrer Lehre an der HAW und auch durch verschiedene Publikationen. und auch ihre Aktivitäten in der Deutschen Gesellschaft für soziale Arbeit. Von daher würde mich als Einstieg einmal interessieren, wie Sie eigentlich zu den Themen Theorie und Wissenschaft der sozialen Arbeit gekommen sind und was Sie daran am meisten interessiert.
Ja, gerne. Also das, genau, da sollte ich natürlich vielleicht biografisch beginnen. Also dieses Interesse an den Theorien, überhaupt Theorien insgesamt, also aus dem gesamten Spektrum der sozialen Arbeit, das hat schon bereits im Studium begonnen. Ich bin relativ naiv an dieses Studium. Ich habe damals Sozialarbeit, Sozialpädagogik im Diplom studiert an einer Fachhochschule. Ich bin da relativ naiv rangegangen in das Studium, also ich wusste wenig darüber, was es eigentlich ist. Und habe dann aber, also es hat sehr schnell sozusagen bei mir verfangen, diese Diskurse, die Veranstaltungen. Wir hatten natürlich auch entsprechende Methodenseminare und es waren natürlich auch jetzt, wie fast alle Studiengänge an den HAWs oder Fachhochschulen, sehr praxisorientiert. Aber wir haben auch viele ProfessorInnen gehabt, die sehr viel über Theorie gesprochen haben und uns ihr theoretisches Verständnis nahegebracht haben. Und das hat mich total begeistert von Anfang an. Und das war aber ein ganzes Spektrum, also das kennen Sie ja auch aus Ihrem Studium, es ist natürlich also unheimlich viel, was man an verschiedenen Wissenschaftstraditionen und Richtungen sozusagen aufnehmen muss und erfassen muss. Da fühlte ich mich am Anfang natürlich auch ein bisschen verloren im Sinne von, ja, was ist denn jetzt eigentlich eine interessante Richtung, und das changierte dann zwischen sozialwissenschaftlichen und vielleicht so eher psychologischen, psychiatrischen Ansätzen oder auch geisteswissenschaftlichen Ansätzen, da war auch Philosophie viel vertreten bei uns durch die Lehrenden. Also das wechselte immer so ein bisschen hin und her und da fühlte man sich am Anfang latent überfordert, aber ich war eben auch komplett begeistert davon, sich die Welt über sozusagen erstmal gedankliche Konstrukte über das Lesen von wissenschaftlicher Lektüre einfach zu erschließen. Und so bin ich da rangekommen und das hat eben, wie gesagt, verfangen und deswegen bin ich auch dabei geblieben und habe mich letztendlich auch nach einer kurzen Phase in der Praxis dann auch entschieden, also einen wissenschaftlichen Weg weiterzugehen. Das war nicht am Anfang unbedingt so, dass ich dachte, ich beschäftige mich selbst viel mit Theorien, aber mit einer wissenschaftlichen, mit einem wissenschaftlichen Zugang zur sozialen Arbeit, da habe ich mich sehr früh mit befasst und war mir eigentlich relativ schnell auch klar, dass ich das auch machen will. In welcher Form, das hat sich dann erst so im Nachgang alles ergeben, aber mir war eigentlich klar, sozusagen ohne Theorie geht es irgendwann nicht mehr. Und genau, und das ist vielleicht dann auf den zweiten Teil der Frage vielleicht auch die Antwort. Also was mich daran interessiert, ist eben, dass ich, also ich würde mal sagen, man kann gar nicht selbst so viel denken, wie man lesen kann und rezipieren kann. Und das finde ich sehr spannend, also dass der Horizont einfach unheimlich geweitet wird. Es gibt da dieses schöne Satz, da geht es um Blaise Pascal und diesen Gedanken, Bücher sind dickere Briefe an Freunde. Und das fand ich total klasse und habe immer gedacht, ja, genau so ist es. Also das sind potenziell alles meine, in Anführungszeichen, Freunde, weil sie über das Gleiche nachdenken, beziehungsweise ich über das Gleiche nachdenke wie sie und deswegen gerne auch lese von anderen und ihre Gedanken quasi versuche nachzuvollziehen. Und also dieser Weltzugang nur über eine theoretische, gar nicht über, dass ich was erfahren muss oder dass ich was kennenlernen muss, sondern nur darüber, dass andere Gedanken formuliert haben und ich die zunächst erstmal nachvollziehen muss und dann aber natürlich im Anschluss auch sie weiterdenken kann vielleicht oder in die Diskussion mit einsteigen kann. Das ist das, was mich interessiert und auch antreibt, quasi da mich zu beteiligen.
Ja, das ist eigentlich schon total die gute Überleitung zu dem, was soziale Arbeit eigentlich ist. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt ein Bereich, den jetzt alle so kennen oder mit dem alle so Erfahrung haben. Von daher wäre es irgendwie total gut, wenn Sie nochmal kurz sagen könnten, was soziale Arbeit eigentlich kennzeichnet und warum sie eigentlich eine Disziplin und Profession ist.
Also ich würde mal beginnen damit, glaube ich, dass wir, also wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage, es geht ja darum, dass es nicht nur innerhalb einer Scientific Community oder innerhalb von Hochschulen nicht bekannt ist, was soziale Arbeit ist, also auch unter diesem Begriff, ja, also groß geschrieben, das Soziale und dann auch getrennt, sondern dass es ja sogar auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt ist. Und das ist ein konstanter Befund, wie ich finde, dass da ein ganz großes Unverständnis beziehungsweise auch ein Nichtwissen darüber herrscht, was das eigentlich ist. Also es beginnt ja schon damit, und das thematisieren wir ja auch immer recht früh, oder zumindest ich in unserem Studiengang, dass ja noch nicht mal für ganz viele Menschen klar ist, dass es überhaupt ein Beruf ist, geschweige denn eine Profession oder ein Studium. Und da beginnt es ja schon mal. Und ich glaube, das ist so ein, ich sag mal, ein Geburtsfehler oder ein Geburtsthema der sozialen Arbeit und hängt auch sicherlich mit dem besonderen Gegenstand zusammen, also dass soziale Arbeit so sehr verankert ist in unser Leben, in unserem Leben, anders als andere Disziplinen oder Professionen, mit denen ich jetzt in meinem Alltag nicht unbedingt was zu tun habe. Nehmen wir vielleicht mal die Medizin aus, also wo wir ja relativ regelmäßig irgendwie in Kontakt kommen und dann auch ein bisschen nachvollziehen müssen, wie funktioniert eigentlich so Medizin in ihrem Denken, dieses Naturwissenschaftliche. Also da würde ich sagen, da geht es ein bisschen in diese Richtung. Aber viele, viele andere Professionen und Disziplinen, da haben wir ja gar keinen Zugang zu. Und in der sozialen Arbeit ist das, glaube ich, so, dass wir tatsächlich dort ja fast immer wieder bei Null anfangen müssen, anderen, und damit meine ich jetzt also die nicht fachliche Öffentlichkeit, zu erklären, worum geht es da eigentlich. Und das meine ich mit sozusagen, das steckt in den Genen quasi dieser Disziplin oder Profession, dass es so was wie ein Common Sense darüber gibt, dass soziales Arbeiten oder anderen Menschen helfen, sie unterstützen, dass das eigentlich sehr weit verbreitet ist und darin aber auch das Problem liegt. Also dass man das nicht klar abgrenzen kann im Sinne eines Spezialistentums, sondern dass man immer sagen muss, ja, letztendlich ist das auch etwas, was man qua Mensch, qua Dasein quasi als Mensch schon tun kann und dass eigentlich darüber hinaus natürlich eine Ausbildung gebraucht wird, auch eine wissenschaftliche Ausbildung und auch eine hochschulische Ausbildung, die notwendig ist, damit man es besser tun kann, damit man über all die Fallstricke des Helfens weiß und sie umgehen kann und also professionell agieren kann da drin und aber auch natürlich dann das wissenschaftliche Wissen im Hintergrund hat und auch steigert, unter welchen Bedingungen wird eigentlich geholfen, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen, mit welchen normativen Annahmen und mit welchen, auch mit welcher Wirkung oder Wirksamkeit. Und da ist dann eben tatsächlich, da kann man nicht mehr anders als zu sagen, das ist eben doch nicht so einfach, wie man es vielleicht als Mensch so denkt, sondern das braucht ein hohes Maß an Reflexivität und auch an Professionalität, um das dann gut tun zu können. Was auch immer dann gut meint, also das ist ja dann nochmal die andere Frage, aber jeweils mit einem deutlichen Abstand gegenüber dem, wie man es, wenn man nicht soziale Arbeit studiert hätte, oder es nicht als Beruf oder Profession ausübt, was man da tun würde. Also ich denke sozusagen, das ist eine Weiterentwicklung und eine sehr dynamische Weiterentwicklung dessen, was wir, ich sag mal, menschheitsgeschichtlich eben auch schon kennen. Ja, also da ist sowas wie, es gibt eine Reziprozitätsnorm, also es gibt so ein Geben und Nehmen und wir sind, je nach Menschenbild, sind wir entweder solidarische Wesen, also wir sind gut zueinander oder wir sind vielleicht auch egoistisch. Also da gibt es jede Menge auszugleichen in menschlichen Beziehungen und das sozusagen basal zu akzeptieren und dann aber auch zu sagen, aber darüber hinaus müssen wir natürlich auch wissen, was, unter welchen Bedingungen dieses menschliche Zusammenleben, diese sozialen Beziehungen, wie die funktionieren, wie auch soziale Unterstützung funktioniert. Und da braucht es dringend eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber auch eine professionelle Handlungsweise, sonst kann das nicht funktionieren. Wir wissen ja auch im Alltag, wie häufig das auch scheitern kann. Also ich sag mal Stichwort ehrenamtliches Engagement zeigt sich jetzt wieder auch in der aktuellen Krise beziehungsweise in den aktuellen Entwicklungen im Umgang mit den ukrainischen Geflüchteten, aber auch davor schon. Da kann total viel gut laufen, aber es kann auch sehr viel schlecht laufen, wenn man es nicht professionell unterstützt und betreibt, sozusagen, das Geschäft.
Vielleicht da nochmal anschließend. Ich glaube auch, dass man halt soziale Arbeit vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm hat wie jetzt Medizin oder so. Und wenn man das erstmal so hört oder das auch in den Medien sieht, dann ja vielleicht auch eher die Praxis dargestellt wird. Also jetzt zum Beispiel irgendwie Kinder- und Jugendhilfe oder halt Hilfe für wohnungslose Personen oder so. Also dass das halt dann wie bei anderen Berufen ja bestimmt auch quasi nur sehr kleine Ausschnitte sind und man zum Beispiel dann vielleicht auch so die Wissenschaft dahinter oder die Forschung gar nicht so mitbekommt, dass das quasi auch dazu gehört.
Ja, ja. Ja, genau, wir bräuchten im Grunde genommen, und so verstehe ich jetzt auch ja sozusagen ihr Radioformat so ein bisschen, also wir brauchen viel mehr Wissenschaftskommunikation auch. Und zwar Wissenschaftskommunikation, die auch wirklich ankommt, also die auch verstanden wird. Also worum geht es euch da wirklich? Und das nicht in sozusagen in der fein ziselierten akademischen Diskussionen so rüberzubringen, sondern tatsächlich zu übersetzen, so dass es verstanden wird, weil ja nicht jeder sich auch quasi eindenken will und eindenken kann auch in die disziplinäre Logik und auch die professionelle Logik. Ich glaube nur, dass, also ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass das quasi, wenn überhaupt, ich sag mal, in Medien oder außerhalb der sozialen Arbeit sie wahrgenommen wird, dann in ihrer praktischen Form. Aber auch da, glaube ich, wird häufig, zumindest meiner Wahrnehmung nach, nicht richtig erkannt, dass es eine professionelle Tätigkeit ist. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel gerade die aktuellen Bilder wieder anschaue, so, also ich sag mal Stichwort Bahnhofsmission, es kommen geflüchtete Menschen an, ja, und die werden versorgt. Und dann wird da auch hier und dort mal gesagt, naja, das ist soziale Arbeit, also beziehungsweise da gibt es eine Hilfe durch soziale Arbeit oder durch Sozialarbeiter und so. Und dann ist mir immer nicht ganz klar, was hören eigentlich Menschen, wie zum Beispiel meine Freunde, die in diesem Bereich nicht drin sind, oder meine Angehörigen, die in diesem Bereich nicht drin sind, hören die eigentlich, ah, das ist sozusagen, dahinter steckt eine professionelle Tätigkeit, oder hören die eigentlich eher die soziale Arbeit mit kleinem S? Also, ach ja, das ist mal, ja, genau, das Rote Kreuz, stimmt, die machen das, oder ja, die Arbeit der Wohlfahrt oder die Bahnhofsmission und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Spezifikum, dass man zwar darüber spricht, aber nicht alle, glaube ich, wissen, was eigentlich dahinter steckt.
Genau, auf jeden Fall ein guter Einstieg, würde ich mal sagen, für das Thema, was wir jetzt heute haben. Jetzt sprechen wir ja über einen spezifischen Diskurs in der sozialen Arbeit, und zwar um geteiltes Wissen. Und ich glaube, die Diskussion ist ja eher noch eine jüngere, also dass die, oder zumindest wird sie seit einiger Zeit erst wieder stärker aufgegriffen. Und daher dachte ich, könnten wir einsteigen darüber, was da eigentlich so für Entwicklungen hinterstehen, hinter diesem Begriff geteiltes Wissen, oder genau, wie es dazu kommt und na, was das eigentlich alles so heißt.
Ja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Also ja, es ist im engeren Sinne ist es eine jüngere Diskussion, da gebe ich Ihnen schon recht. In dem Sinne, dass es jetzt in den Fachdebatten und jetzt ja jüngst auch in der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit auftauchte, also dass wir uns selber dieses Thema gegeben haben. Aber wenn man ein bisschen weiter schaut, muss man eigentlich sagen, also das geteilte Wissen und eigentlich auch Handeln könnte man eigentlich auch ergänzen, das ist eigentlich schon viel älter. Und wenn man ganz weit zurückgucken will, und ich will jetzt nicht nochmal sagen, also helfen oder wissen um, wie hilft man eigentlich am besten, wie unterstützt man sich eigentlich gegenseitig, wie ist man eigentlich solidarisch gegenseitig, dass das eigentlich sozusagen in die Menschheitsgeschichte eingeschrieben ist. So weit will ich gar nicht zurückgehen, aber wenn wir den Beginn, den wir ja häufig so im Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts sehen, dann ist eigentlich seitdem klar, dass man eigentlich nur mit anderen handeln und auch Wissen entwickeln kann und gar nicht nur alleine. Also ich glaube, es ist sehr früh, und vielleicht ist es auch wieder eine Besonderheit von sozialer Arbeit, sehr früh eigentlich klar geworden, das ist keine, man kann das nicht als Monopolwissen und als hochspezialisiertes Wissen sehen, sondern man muss immer sehen, dass es alltags, also oder lebensweltlich und alltagsnah rückgebunden ist an unser aller geteiltes Wissen als Menschen. Und dass es allerhöchstens dann vielleicht um eine Spezialisierung in der einen oder anderen Weise geht, die man dann doch nicht mehr einfach so verstehen kann, oder die man, wo man sagt, okay, da steige ich jetzt doch aus. Also wenn es zum Beispiel um die Planung von Hilfen geht, dann ist mir das als Bürger jetzt nicht so einfach zugänglich. Warum muss ich das jetzt planen? Sondern ich agiere einfach, wenn Notfall ist, und dann mache ich was und dann hat das ein bisschen Bestand. Also ich würde das, und da würde ich sagen, es hat schon eine etwas längere Tradition. Aber gerade aktuell tritt es, glaube ich, wieder mal auf, weil wir als Profession oder als, ich würde erstmal bei der Profession bleiben, glaube ich, herausgefordert sind eben durch die Anfrage, sind wir eigentlich, also haben wir eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal in der sozialen Arbeit? Gibt es eigentlich eine Expertise, und darf es überhaupt eine Expertise geben, wenn es doch um Angelegenheiten des alltäglichen Lebens geht? Also wenn wir doch eigentlich tief im Alltag, wie Hans Thiersch das ja auch immer wieder hervorhebt, sozusagen tief im Alltag verankert sind mit unserer Tätigkeit. Also wir sind ja ganz häufig, so haben Sie ja gerade eben auch gesagt, irgendwie sichtbar für andere in dem, was wir tun, weil wir tun es in den Haushalten, wir tun es im öffentlichen Raum, und deswegen sozusagen sind wir, glaube ich, per Definition einfach angewiesen darauf, unser Wissen zu teilen oder mindestens unser Wissen auch, also zu kommunizieren zu können. Und das, glaube ich, ist tatsächlich schon viel älter, diese Debatte. Und die Debatte, die jetzt vielleicht aufkommt, und da kommen wir ja vielleicht auch noch zu, ist sozusagen, also wer kann eigentlich alles mitreden in diesem Diskurs über Wissen, Wissensformen oder Wissensarten auch in der sozialen Arbeit. Und in dem Sinne ist es tatsächlich jetzt eine jüngere Geschichte, die aufkommt. Aber ich würde schon denken, dass sie also mindestens in die 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgereicht, also wo wir dann schon viel herausgefordert wurden, auch von sozialen Bewegungen, von Nutzenden oder von Nutzergruppen, die gesagt haben, also hört mal zu, eure Expertise, und da sind wir ja dann eingereiht in sozusagen die Medizin, in die Psychologie und auch die Pädagogik, eure Expertise sozusagen, also die ist erstens, greift sie gar nicht all das auf, was wir eigentlich wissen, wir als die Adressatinnen eurer Einrichtungen und Dienste seid, das greift ihr gar nicht auf. Und zweitens hat das eine sehr, also hat das eine marginalisierende Wirkung, wenn ihr unser Wissen, das wir ja schon erworben haben im Umgang mit unseren Lebenslagen, mit unseren Schwierigkeiten, wenn ihr das gar nicht aufnehmt und wenn ihr sogar noch, also sozusagen on top, auch noch dafür sorgt, dass es quasi aktiv von euch auch marginalisiert wird. Also, dass ihr euer Wissen über unser Wissen stellt. Und das, glaube ich, hat sehr viel mit dieser sozusagen Diskussion um Selbsthilfebewegung zu tun, die sozialen Bewegungen, das in den 80ern beginnend, vielleicht in den 70ern, 60ern vielleicht sogar schon. Also davon ist das sozusagen sehr geprägt.
Ich hatte auch überlegt, also als Teil von geteiltem Wissen hatte ich das jetzt so verstanden, dass es da auch so Diskussionen um mehr nutzerinnenbezogene Forschung zum Beispiel gibt oder partizipative Forschung. Und dass da zum Beispiel so für die Ursachen für die Entwicklung zum Beispiel auch angegeben wurde, dass es so eine neoliberale Sozialpolitik in den irgendwie in den 80ern gab oder in den 90ern, glaube ich, dass quasi diese auch so Fokussierung auf Wirksamkeit und Effekte von sozialer Arbeit, quasi, dass es dazu so eine Gegenbewegung braucht oder dass da dann das quasi so entstanden ist, dass man die Personen eigentlich, die Angebote nutzen, auch viel stärker einbinden sollte darin, was ihnen eigentlich wichtig ist und dass es halt nicht passive Personen sind, die irgendwas in Anspruch nehmen, sondern genau, dass sie halt auch Produzentinnen sind oder halt schon eigenes Wissen mitbringen.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also das ist ja der, ich weiß gar nicht, ob das eine Reaktion ist auf so etwas wie aktivierendem Sozialstaat, auf dieser Idee, wenn Sie darauf anspielen, oder ob das nicht, also ob das nicht eine Melange ist aus dieser sozusagen Idee von Aktivierung und der anderen Idee von eben Gruppen, die unterschiedlich stark sozusagen in ihrer Kraft sich zu äußern, die ohnehin gesagt haben, also wir wollen gehört werden und es geht nicht, es gibt ja so aus der Behindertenhilfe ist dieser Satz ja ganz ganz prägnant überliefert, also nichts über uns, ohne uns. Und das haben aber viele Gruppen für sich sozusagen reklamiert. Also ich glaube, da kommt was zusammen, also so eine Aktivierungspolitik, die das durchaus auch gerne aufnimmt, im Sinne von, ja okay, wenn ihr sozusagen dort gehört werden wollt, dann fragen wir euch aber auch, was könnt ihr selber dazu beitragen, zur Lösung der Probleme eurer Gruppe und so weiter und dem Wunsch der Person tatsächlich gehört zu werden. Und ich finde allerdings, dass diese, weil wir da ja angefangen haben, sozusagen den Punkt zu markieren, also wo beginnt es eigentlich, dass das eigentlich nur eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist, dass jetzt auch dann zum Beispiel also explizit von der wissenschaftlichen Seite auch die Nutzerinnenforschung aktiv betrieben wird. Und dass er sogar noch weitergeht, nämlich dass man sagt, also nicht nur Beforschung von Nutzerinnen, sondern so wie Sie es auch gesagt haben, also partizipative Forschung schon von Anfang an. Also Menschen gleich in das, am besten in das Design, vielleicht sogar in die Ausschreibung von Forschungslinien schon mit einzubeziehen und dann auch da nicht Stopp zu machen, sondern sie auch in die Auswertung und auch die Publikation oder die Dissemination der Ergebnisse mit einzubeziehen. Also quasi in der kompletten Kette dessen, wie kommt man eigentlich zu wissen. Das ist, glaube ich, tatsächlich, da sind wir gerade an so einer Wegscheide, wo wir sagen, also das ist sozusagen die nächste Herausforderung. Nicht nur sie in irgendeiner Form einzubeziehen, sondern auch in die Wissensproduktion mit einzubeziehen. Und da gibt es ja auch international durchaus auch Länder, die uns da voraus sind, also bis hin zu Entscheidungen von Nutzenden über Forschungsprogramme. Also sollen diese Forschungsprogramme so aufgelegt werden, sollen Forschungsprojekte finanziert werden. Also in Großbritannien ist das beispielsweise so, dass die Nutzenden dort sozusagen eine Art Selbstverwaltung, Gremium mitentscheiden darüber. Und das ist natürlich eine sehr entwickelte Form quasi von, also des Einbezugs von Nutzenden.
Genau, und ich meine, dann stellt sich ja auch, also ich meine, dann verhandelt man ja auch wieder ganz neu, quasi welches Wissen wie eingebracht wird und wer worüber entscheidet, ne? Also.
Ja, ja.
Genau, ich habe gerade überlegt, das wäre vielleicht auch ein guter Punkt, um darüber zu reden, also Wissen in der sozialen Arbeit, was es da eigentlich für unterschiedliche Formen gibt. Also wenn wir jetzt schon darüber geredet haben, Wissen der Nutzerinnen mit einzubeziehen und deren Lebensentwürfe oder Erfahrungen, aber auch sowas wie genau Theorie und Wissenschaft, vielleicht einfach da mal drüber zu reden, genau welche Wissensform es eigentlich gibt, wenn man über soziale Arbeit redet.
Ja, ich glaube, das sind die, also gerade eben vor allem thematisierten Formen, also des Alltagswissens. Oder, also es ist nicht despektierlich gemeint, aber um es abzugrenzen von Professionen, können wir dazu ja auch Laienwissen sagen. Im Sinne tatsächlich eines, wie ich eingangs gesagt habe, auch, glaube ich, einfach tief verankerten Wissens darüber, was richtig und was falsch ist und was gut ist und was nicht gut ist, in unserem Menschsein. Und dass es natürlich darüber sozusagen dann Auseinandersetzungen gibt und auch Verwerfungen gibt, also wer darf jetzt sein Wissen über das Wissen anderer stellen, also wo es um Hierarchisierung geht. Aber ich glaube, es ist einfach im Alltag, unter uns als Menschen, sozusagen Bürgern, ist so ein großes Wissen. Und das ist mal das Erste, was es einfach mal so anzuerkennen gibt, dass es das erstmal gibt. Und dass das für viele auch der Beginn ist des Nachdenkens, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, also was habe ich eigentlich bislang getan in meinem Leben, um solche Probleme zu lösen? Was tun eigentlich andere? Was ist da anerkannt? Was ist da nicht anerkannt? Was sind so gebahnte Wege, die es schon gibt? Und wo muss man vielleicht noch, wo stößt man an Grenzen? Wie adressiert man die dann? Wen bittet man dann um Hilfe? Also das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Also Alltags- und oder Laienwissen. Und dann gibt es eben professionelles Wissen. Und da wissen wir ja mittlerweile auch, dass es also kein einfaches Wissen gibt, also kein professionelles Wissen im Sinne von Technologien, sondern dass es schon wieder ein reflexives Wissen ist und dass es eine große Schwierigkeit bedeutet, also Wissen aus der Wissenschaft zu übernehmen in die Praxis. Und deswegen sprechen wir dann ja häufig von Erfahrungswissen der Praxis oder auch von implizitem Wissen oder manche sagen, es gibt ein Betriebswissen oder es gibt ein biografisches Wissen, auch das mit hineinkommt. Also die Profis sind ja nicht nur Profis qua Ausbildung, sie sind ja auch sozusagen Menschen, die nebenbei und in Verwobenheit mit ihrer Professionalität ja auch biografisches Wissen erwerben, sozusagen in ihrem eigenen Leben. Und das wird dann sozusagen verschmilzt sein vielleicht und ist auch gar nicht mehr so klar voneinander zu trennen. Ich sag mal, Klammer auf, die Aufgabe von Wissenschaft wäre es dann wieder, das doch ein Stück weit zu trennen, zu sagen, also wenn wir in die Beforschung von Professionswissen hineingehen, also was kommt eigentlich woher? Also wenn Professionelle gefragt werden, wie begründen sie das eigentlich, was sie gerade getan haben oder was sie grundsätzlich tun, da genau hinzuschauen, wo kommen eigentlich die Diskurse her? Also das in eine Form von, und das wäre eine andere Wissensform wieder, wie ich finde, also nicht nur Erfahrungswissen oder implizites Wissen, sondern explizites Wissen oder auch reflexives Wissen. Also ich weiß, woher ich etwas weiß. Ich weiß zumindest im Nachhinein, warum ich etwas getan habe oder ich kann es im Nachgang zumindest begründen. Also wenn ich drüber nachdenke, dann weiß ich, woher kommen meine Motive, woher kommt mein Wissen, woher kommen auch meine handlungstheoretischen Ideen, also welchen Weg bin ich gegangen, welche Methoden habe ich eingesetzt, dass ich das sozusagen wieder hervorholen kann. Also ich würde sagen, dieses Alltagswissen, professionelles Wissen und dann ist es sozusagen nochmal eben rein theoretisches Wissen, das auch ohne diesen Praxisbezug erstmal auskommt, in dem Sinne, dass es kein konkretes Problem lösen muss, dass es keine konkrete Handlung impliziert, sondern dass man sich die Freiheit nehmen kann, in der Wissenschaft auch erstmal nachzudenken und vielleicht auch zu simulieren oder auch also Michael Winkler hat das ja mal schön gesagt, also man kann Theoretiker auch als Spieler sehen. Also sie spielen einfach mit Gedanken rum, sie probieren etwas aus. Und das heißt nicht unbedingt empirisch ausprobieren, sondern auch gedanklich ausprobieren. Und manches können sie auch dann, anders als in der Praxis, auch eine Zeit lang ausprobieren und es dann auch vielleicht wieder fallen lassen, ohne dass es ihnen zum Nachteil gerät. Und das ist natürlich in der Praxis etwas ganz anderes. Da muss ich natürlich wissen, warum ich etwas tue und das letztendlich auch nochmal rechtfertigen, wenn ich etwas vorschlage beispielsweise. Also von daher, ich würde unterscheiden, Alltagswissen, Laienwissen, das wir alle haben, dann das professionelle Wissen nochmal unterteilt in verschiedene Formen und so rein wissenschaftliches Wissen, Theoriewissen vielleicht.
Ich habe gerade überlegt, genau dieses, wenn man jetzt das Professionswissen unterscheidet, da hatten Sie schon gesagt, da gibt es so verschiedene Sachen, also einmal so Erfahrungswissen und ich glaube, Sie meinen auch einmal implizites Wissen. Hm. Ich glaube, das wird auch manchmal schweigendes Wissen oder so genannt und ich glaube, sowas wie Intuition und sowas wird auch manchmal besprochen.
Ja.
Was das eigentlich genau nochmal ist.
Ja, genau, also schweigendes Wissen deswegen, weil es eben erstmal sozusagen nicht, es wird noch nicht gesprochen darüber oder es kann noch nicht gesprochen werden darüber und deswegen ist es erstmal implizit. Es funktioniert vielleicht, es funktioniert vielleicht auch nicht, aber erst in der Reflexion auf meine Handlung kann ich mir sozusagen, kann ich darüber sprechen, kann ich mit anderen auch teilen, was waren meine Handlungsgründe, warum habe ich welche Entscheidung getroffen, warum habe ich welche Methoden gewählt, und dann wird es quasi gesprochenes Wissen, dann wird es explizites Wissen, dann kann man das teilen mit anderen. Und die Intuition ist ja nochmal was ganz Spannendes, finde ich, also was ganz Besonderes auch. Also je nachdem, wie man das definiert, ich würde das für mich so definieren, ja, das ist sozusagen eher schnelles Wissen gegenüber langsamem Wissen. Das heißt, also es geht um ein Gespür, was jetzt gerade richtig ist. Und da spielt natürlich, also ich schließe da so ein bisschen an Kahnemann an, ne? Also diese Unterteilung von schnellem und langsamem Denken. Und das schließt eben also eine hohe Kompetenz oder es setzt eine hohe Kompetenz voraus, dass ich sozusagen dieses Wissen, also das richtige Wissen abrufe in Situationen. Und das, da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen. Erfahrung, ein reicher Schatz an Wissen, also dass ich verschiedene, in verschiedene Richtungen greifen kann vielleicht. Und auch so eine Art von Klugheit vielleicht. Also was ist in diesem Moment tatsächlich das richtige Wissen oder auch die richtige Handlung? Und deswegen finde ich Intuition ganz spannend, würde mich aber sozusagen davor wehren oder dagegen wehren wollen zu sagen, also das ist sowas wie ein Bauchgefühl, was ja viele gleichsetzen und sagen. Also ich habe einfach ein Bauchgefühl dafür, was häufig für mich so nach reinem emotionalen Zugang klingt. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist sozusagen ein gutes Bauchgefühl im Sinne von einer guten emotionalen Kontakt ist das eine. Aber das kann auch richtig schief gehen. Also von daher, das ist ein Stück weit besser vielleicht zu denken als eine Kombination aus. Ich habe ein Gefühl zu dieser Situation und ich habe auch ein gewisses Repertoire an Reflexion, also eher kognitiven Elementen. Und wenn das gut zusammenkommt, dann kommt wahrscheinlich auch eine gute Verknüpfung oder eine gute Handlung bei hinaus. Ja. Aber ich glaube, also Wissen, also ein intuitives Wissen ist noch etwas unerforscht bei uns. Und ich glaube auch insgesamt, wenn ich das einschätzen kann.
Genau, dann ist es ja auf jeden Fall irgendwie etwas, wenn man das jetzt so bezeichnet als schnelles Wissen, auch also so eine Mischung aus Gefühl und Reflexionsrepertoire, was dann ja auf jeden Fall, wenn man davon, also wenn man sagt, dass halt die Praxis unter Handlungsdruck steht, also dass man einfach ja Entscheidungen treffen muss, was dann natürlich eine viel größere Rolle spielt als jetzt im wissenschaftlichen Bereich, wo man, wie Sie ja meinten, quasi eher gedanklich ausprobiert und nicht direkt diesen Handlungsdruck hat.
Ja, also es ist eine ganz andere Anforderung, die man dort hat. Also man muss ja teilweise situativ entscheiden, wie antworte ich auf eine Frage, die mir gestellt wird, oder wie führe ich ein Gespräch. Das läuft ja in Sekundenbruchteilen ab. Also ich muss die Entscheidung treffen, stelle ich jetzt eine offene oder eine geschlossene Frage. Ermutige ich jetzt sozusagen einen Weg weiterzugehen oder versuche ich zu sagen, also Vorsicht, wenn Sie diese Schritte gehen, dann ist das mit hohen Risiken verbunden. Also das sind ja wirklich, also teilweise wirklich sehr, sehr schnelle Entscheidungen, die ich treffen muss. Aber auch im Hilfeverlauf kann ich jetzt nicht unbedingt mir, also ich eine Karenzzeit geben und kann sagen, hören Sie mal zu, wir haben hier ein Thema miteinander, ich habe auch momentan keine Idee, ich brauche mal eine Woche Klausurzeit für mich oder ich gehe mal sozusagen in mein Team zurück. Das mag auch durchaus mal sein, dass es funktioniert, aber sehr häufig fehlt dort die Zeit dafür und manchmal gibt es auch einen Handlungsdruck, ne, so wie Sie auch gesagt haben, also man muss in dem Moment etwas tun und kann sich nicht unbedingt zurücklehnen erstmal oder besinnen oder sagen, ich muss jetzt nochmal recherchieren. Das ist meistens nicht möglich. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, finde ich, Professionalität zu verknüpfen mit oder berufliche Aktivität, sagen wir mal, zu verknüpfen mit Wissenschaft. Also wo sind dort die Räume, an denen ich als Praktikerin wieder zurückgehen kann, in meine Akademie, sag ich mal, in diesen theoretischen Diskurs, um mich zu vergewissern, dass ich etwas richtig mache oder dass es richtig ist, wie wir es machen, auch in Teams oder in Institutionen, oder mich auch zu korrigieren. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die wir auch haben. Es wird ja viel diskutiert und viel besprochen, sozusagen diesen Theorie-Praxis-Gap irgendwie zu schließen. Also, dass es mir auch in der Praxis mal möglich ist, zurückzutreten von meiner Praxis und mich zu besinnen, quasi.
Genau, wie man einfach so eine Räume schaffen kann, ne? Also, dass man nicht dann quasi nur einmal an der Hochschule war, wenn man studiert und danach quasi ist das geschlossen,
genau,
das sondern ist dass man ja. Genau, ja. Dass man das mit mehr miteinander verknüpfen kann.
Ja, und da sind wir als auch Hochschulen auch gefragt. Also ich finde, da haben wir auch eine Bringschuld, diese Offenheit zu signalisieren und auch bewusst entweder abstrakt Diskurse aufzunehmen, die wir wahrnehmen in der Praxis, oder was ja Land auf Land ab getan wird, über gerade Lehraufträge auch Praxis, also in der Praxis erfahrene Kolleginnen auch wieder einzubeziehen und sagen, schildert ihr mal sozusagen oder bringt ihr mal das ein, was ihr an Wissen habt, für so dass Studierende dort auch merken sozusagen, das ist noch ein lebendiges Wissen, das ist auch ein Wissen, also das, was wir dann auch lernen hier sozusagen, findet dann auch seinen Ort und findet auch seine Reflexion und wird manchmal auch vielleicht anders getan, als es gelehrt wird, weil es bestimmte Gründe dafür gibt, weil es in der Praxis oder also in den Rahmenbedingungen oder auch in der Art und Weise, wie das in der Praxis dann umgesetzt werden kann, Unterschiede gibt. Und also mindestens den Ort müssen wir immer bewahren. Da sind wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften wahrscheinlich auch erstmal ganz gut eingestellt drauf, dass wir im Kontakt bleiben mit Praxis.
Jetzt haben wir ja schon irgendwie viel darüber geredet, über die verschiedenen Wissensformen und was es da auch so für Bewegung gibt, auch das Adressatinnenwissen mehr einzubeziehen. Genau, deswegen würde mich jetzt interessieren, wie eigentlich so die verschiedenen Wissensformen in Bezug zueinander stehen, also da nochmal drüber nachzudenken, was es da eigentlich so für Machtverhältnisse gibt. Und ich meine, da gibt es ja, also das kann man ja irgendwie in ganz unterschiedliche Richtungen denken, das haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen teilweise besprochen, also genau, dass man einmal so zwischen Wissenschaft und Praxis, wie ist eigentlich da so das unterschiedliche Wissen verortet und wer sagt wem was? So. Oder aber auch zwischen Forschung und den Adressatinnen, die beteiligt werden, dass es da ja auch teilweise so Bestrebungen gibt, das anders aufzuteilen. Oder zwischen Wissenschaft und Adressatinnen, wer eigentlich Bedarfe festlegt oder genau, wie eigentlich Theoriebildung stattfindet. Ob das quasi nur im Bereich Wissenschaft ist oder wie man quasi auf die Themen kommt. Oder vielleicht darüber nochmal nachzudenken, wie eigentlich die Wissensformen so in Bezug zueinander stehen.
Ja, also ich glaube, wir haben ja schon besprochen, dass es also quasi schwer ist oder sogar unmöglich oder vielleicht sogar auch ethisch verboten, oder anders oder positiv formuliert ethisch geboten, sie nicht hierarchisch zu sortieren im Sinne von das eine Wissen sticht das andere immer, sondern sie eher gleich also ethisch gleichwertig zu behandeln im Sinne von jedes Wissen ist ein Wissen und hat seine Berechtigung einfach darüber, dass es in der Welt ist und eher über den Punkt zu kommen, also welche Reflexionsformen habe ich als Laie oder als Profi oder auch als Wissenschaftlerin darüber nachzudenken, ob dieses Wissen also auch ethisch korrekt ist, beziehungsweise also ob es auch ethischen Leitprinzipien entspricht oder ob es eben tatsächlich auch funktioniert, also in der Anwendung, ob es das richtige Wissen ist. Und ich glaube, darüber, über diese Reflexionsfähigkeit, kommt man dann auch in einer Art und Weise heraus aus dieser Falle, die man sonst vielleicht die man tappen könnte, naja, wenn man es wissenschaftlich denkt, wenn man es beforscht hat, das Wissen, dann weiß man es ja automatisch besser. Und dann sollten alle anderen eigentlich nur dem Wissen folgen. Was ja häufig so eine Linie ist, die wir, um nochmal die Medizin heranzuziehen, ja häufig so übernehmen. Sagen, okay, das ist gut beforscht. Da braucht es eigentlich nur noch, auch bei den Ärzten und Ärzten, eigentlich nur so eine Anwendungskompetenz. Und ganz am Ende steht also der Patient oder die Patientin, die muss es eigentlich nur noch so übernehmen. Also das ist ja so ein hierarchisches Wissensmodell, das wir vielfach hier auch kennen und auch übernehmen und übrigens ja auch ganz gut finden. Also wenn man jetzt an die Corona-Debatte denkt, dann können wir alle eigentlich auch ganz froh darüber sein, dass wir uns nicht selbst Gedanken darüber machen müssen, wie ist es eigentlich am besten, wie kann man dem Coronavirus entgehen oder wie kann man es behandeln, inklusive Impfung, sondern dass wir eine sehr gut ausgebaute Wissenschaft haben, die das für uns tut und uns dann nur noch Empfehlungen gibt und wir in der Alltagspraxis auch entlastet sind von diesen Gedanken und dem folgen können. Und gleichzeitig haben wir auch in dieser Corona-Zeit gemerkt, oder merken, ist ja nicht vorbei, merken es immer noch, dass wir natürlich trotzdem sozusagen eher bottom-up wieder Fragen haben, wo uns im Alltag, in der lebensweltlichen, sozusagen im lebensweltlichen Geschehen auf einmal Widersprüche auffallen. Und dann wieder könnten wir natürlich sozusagen lebensweltlich reagieren und können sagen, so wie mir das richtig erscheint, mache ich das. Oder wir spielen diese Dinge wieder zurück und fragen die Wissenschaft oder fragen die Profession, in diesem Fall die Ärzte, wie soll man denn jetzt eigentlich korrekt handeln? Also konkret mal gesagt, ist jetzt eigentlich die Aerosolbelastung das Problem oder ist der Tröpfcheninfektion das Problem? Also muss ich Abstand halten von den Menschen oder müssen wir eigentlich eine gute Durchlüftung besorgen? Also, und das kann man ja in der sozialen Arbeit auch tun, indem Adressatinnen sagen, also das, was hier gemacht wird in der Einrichtung, die Angebote, die mögen ja zwar wissenschaftlich begründet sein, wobei diese Frage, finde ich, noch viel zu selten gestellt wird. Also auch Adressatinnen müssten viel häufiger fragen, sag mal, wisst ihr eigentlich genau, warum ihr das macht oder ist das eigentlich belegt? Aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass wir sozusagen auch dort diese kritische Nachfrage überhaupt, warum wird das eigentlich hier getan? Warum erzählen Sie mir jetzt in der Beratungssituation dieses und jenes? Warum schlagen Sie das vor? Dass diese Frage natürlich erlaubt sein muss und sogar wichtig ist auch, damit wir unser Wissen nicht also hierarchisieren beziehungsweise auch nicht völlig verblendet sind vor den kritischen Anfragen, die da kommen aus der Praxis. Und Praxis meine ich jetzt nicht nur Praxis in Profession, sondern unserer lebensweltlichen Praxis. Also von daher, ich würde sagen, Wissensformen sind erstmal egalitär in der Hinsicht sozusagen, dass sie als solche erstmal bestehen. Und wir müssen sehr sensibel darüber nachdenken, wie bekommen wir sie in ein gutes Verhältnis, das ich immer eher als reflexiv bezeichnen wollte. Also ich muss mich als Laie, ich muss darüber nachdenken, ob das, was ich weiß oder meine zu wissen und das, was ich tue, eigentlich richtig ist oder gut ist. Und genauso muss ich es als professionelle Fachkraft oder auch als Wissenschaftler auch tun, darüber reflexiv nachzudenken.
Ja, den Punkt mit der Reflexion, also dass man die Wissensform so über, genau, die Art der Reflexion eigentlich betrachtet, finde ich total spannend, weil bei wissenschaftlichem Wissen wird ja oft gesagt, quasi, das ist dadurch gekennzeichnet, dass man es kritisch überprüfen kann und eventuell, also dass es sich vielleicht auch widerlegen lässt und dass man es genau vernünftig prüft. Ich meine, wenn man das so über die Reflexionsformen beschreibt, die Unterschiede der Wissensarten und auch darüber redet, dass es eigentlich viel mehr auch so eine kritische Prüfung braucht, warum wird das eigentlich hier gemacht, also in allen Punkten, dass es nicht so hierarchisch von oben, also zum Beispiel von Wissenschaft zu Praxis zu Patient jetzt in der Medizin geht, dass man dann ja eigentlich so diesen Punkt von Überprüfung und vernünftiger Reflexion dann ja in dem Fall auch an den anderen Punkten hätte, ne? Also dass man das dann ja auch auf die anderen Wissensarten auch beziehen könnte.
Ja, unbedingt, finde ich. Und das ist ja schon wieder dann um auch direkt eine professionelle Aufgabe, also allen die Möglichkeit zu geben, über ihre Motive, über ihre Denkmuster, aber auch über ihre emotionalen Muster und auch über ihre Handlung zu reflektieren und dann nochmal zu überlegen in der zweiten oder dritten Schleife, ist das eigentlich richtig gerade, was ich tue? Hilft mir das eigentlich oder schadet es anderen? Schadet es mir vielleicht auch? Und ist es überhaupt zielführend? Und das finde ich ist, also durch verschiedenste Methoden ja auch in der sozialen Arbeit, beziehungsweise überhaupt in der, sag mal, in den Humanprofessionen ja schon angelegt. Also wenn ich also Reflexionen anstoße, dann biete ich ja dem anderen schon die Möglichkeit, selbst sozusagen mein Denkmuster zu übernehmen und zu sagen, okay, wir schauen gemeinsam darauf, ob wir hier eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Also ich meine zum Beispiel sowas wie unterstützte Entscheidungsfindung. Die würde ich sagen, steht im Zentrum der sozialen Arbeit, also Menschen immer dabei zu helfen, für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen und das methodisch zu unterstützen. Oder wenn man an so wie lösungsorientierte Ansätze denkt oder Empowerment an so etwas denkt oder wenn wir in ein ganz anderes Feld gehen, in die Gemeinwesenarbeit darüber nachzudenken, wie schaffe ich es über aktivierende Befragung oder über andere Empowerment-Prozesse eigentlich die Bürgerinnen selber in diesen Denkprozess hineinzubringen. Also erstens, wo ist eigentlich unser Problem? Also was gefällt uns eigentlich gerade nicht? Und wie können wir darüber nachdenken, wie wir es besser machen können? Das sind ja alles so Methoden, in denen wir ja relativ gut sind in der sozialen Arbeit. Oder wenn ich nochmal so eine mittlere Position nehme, auch in der Gruppenarbeit, quasi die Gruppe selber ins Nachdenken zu bringen, in die Beratung untereinander. Also was ist jetzt hier eigentlich gerade los unter uns? Oder beziehungsweise was ist eigentlich unser gemeinsames Thema? Wie denken wir eigentlich alle darüber als Einzelne und wie denken wir vielleicht auch als Kollektiv und wie kommen wir da ein Stückchen weiter? Also wir haben da ja durchaus, finde ich, einiges anzubieten in der sozialen Arbeit, um also diese Prozesse der Reflexion anzustoßen und auch ein bisschen begleiten zu können, so dass sie nicht nur, also dass sie nicht verpuffen nach einer kurzen Zeit.
Bei dem Punkt mit dem, also die Reflexion darüber, schadet das jetzt eigentlich oder ist das jetzt gut und ist das eigentlich jetzt positiv für mich oder was hat das für andere Folgen? Finde ich total spannend. Da musste ich tatsächlich daran denken, dass Karl Popper kennt man ja eher von Logik der Forschung, also jetzt aus dem kritischen Rationalismus. Und was ich aber total spannend finde, ist, dass er auch was zu Sozialwissenschaften schreibt. Und zwar, dass er sagt, dass die Rolle da drin besteht, die weit entfernt liegendsten Folgen von, also die unbewussten Folgen von bewussten Handeln sichtbar zu machen. Und das finde ich total spannend. Also es ist bestimmt nicht das Einzige, wie man das definieren könnte, was man denn tut in sozialer Arbeit oder Sozialwissenschaften. Aber genau vor diesem Hintergrund der Reflexion oder unterstützten Entscheidungsfindung da quasi bei zu helfen, auch darüber nachzudenken, was sind eigentlich so langfristige Folgen.
Ja, das ist ein schöner Gedanke, der aber natürlich methodisch enorm anspruchsvoll ist. Also nicht nur an den morgigen oder den oder den Tag danach zu denken oder die kommende Woche, sondern also langfristig zu denken. Und vor allem sozusagen da wo Licht ist, ist ja bekanntermaßen auch Schatten, auch dorthin zu schauen. Also wir wollen zwar vielleicht was Positives, von dem wir alle gerade überzeugt sind, das geht in die richtige Richtung, aber haben wir eigentlich zumindest den Horizont zu sagen, okay, wir gucken aber auch links und rechts, was das mit sich bringt oder was wir dann auch liegen lassen. Also von daher, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so dann ist das natürlich eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit, so weit reflexiv zu sein, dass man auch diese Dinge mitdenken kann.
Genau, und ich meine, eine andere Frage ist dann ja auch, wie man das hinbekommt, quasi, dass es halt wirklich nur eine Unterstützung ist, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, okay, schadet das jetzt oder ist das gut? Wie man dann, also wenn man zum Beispiel aufzeigt, das könnte dir jetzt auch schaden, wenn du das machst, und die Person dann aber quasi eine andere Entscheidung trifft, dann muss man ja auch damit umgehen können. Also weil es ist ja genau nur eine Unterstützung bis zu einem gewissen Punkt. Also bei bestimmten Sachen wie bei Kindeswohlgefährdung, da sind dann, glaube ich, Punkte, wo man eingreifen muss. Aber ich meine, in anderen Fällen muss man dann ja teilweise die Entscheidung einfach annehmen.
Ja, definitiv. Auch das Wissen, beziehungsweise die Entscheidungen, die beruhen ja auf irgendeiner Form von Wissen oder auf irgendeiner Form von Motivlage. Die gilt es dann zu akzeptieren. Ja, also wenn dieser Aufklärungsprozess also nicht in dem Sinne fruchtet, dass er zu einem für die Person besseren Ergebnis, also langfristig besseren Ergebnis auch führt, dann ist das zu akzeptieren. Ja, Also wir können sozusagen eigentlich nur, so wie Sie auch jetzt angedeutet haben, eigentlich nur so ganz harte Grenzen definieren, an denen tatsächlich auch wahrscheinlich sogar die Pflicht der Gemeinschaft besteht, einzugreifen. Also bei Kindern ist das zum Beispiel so oder auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Aber die sind sehr hart definiert und das sind äußerste Grenzen. Und dazwischen und bis dahin gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, selbst das eigene Leben zu gestalten und auch vielleicht in einer Hinsicht, die man von außen oder auch, wenn diese Person anders gestellt wäre, wenn sie in einer anderen Lage wäre, wenn sie anders in der Lage wäre, darüber zu reflektieren, auch für sich nicht als richtig empfinden würde. Also ich sage mal, sehr starke Verwahrlosung Richtung desorganisiertes Wohnen, inklusive nicht nur latenter oder mittel- oder langfristiger, sondern akuter Gesundheitsgefährdung, dann muss man diese Lebensführung auch akzeptieren als solche. Und sozusagen das eigene Wissen um Folgen, die vielleicht sogar auch wissenschaftlich bewiesen sind, hinten anstellen und oder anbieten und dann aber letztendlich sagen, okay, ich hab das so dargestellt, wir haben also die entsprechenden Angebote auch gemacht, aber letztendlich bleibt es dabei, es ist eine Form von autonomer Entscheidung, das doch zu ignorieren oder doch anders zu machen. Ja, würde ich auch so sehen.
Und ich habe gerade nochmal überlegt, das wird, glaube ich, im Kontext Psychiatrie oder Sozialpsychiatrie ja auch teilweise so als Eigensinn beschrieben, oder nicht? Also beziehungsweise nicht nur da, sondern auch so in anderen Bereichen der sozialen Arbeit, also Eigensinn der Adressatinnen, aber quasi auch Eigensinn des sozialen Umfelds, also dass man quasi Angebote macht und es ja auch immer wieder versuchen kann. Also wenn man merkt, da ist irgendwie ein Bedarf oder die Personen kommen doch wieder irgendwie. Genau, aber dass es da schon irgendwie so eine Art Eigensinn gibt, dass man halt eigene Gründe hat oder nach eigenen Mustern handelt, die dann noch nicht unbedingt dementsprechend, was man jetzt als Angebot hat für die Person.
Ja, und ja nicht nur, wenn ich den Diskurs richtig kenne, nicht nur als Negativdiagnose, sondern sogar positiv gewendet. Also wir können aus dieser Eigensinnigkeit, aus diesen Wegen, die Menschen gehen, um also ihre Situation, jetzt in diesem Fall psychische Erkrankung, also ja schwere oder chronische psychische Erkrankung, also dauerhafte Veränderung sozusagen nicht nur zu akzeptieren, sondern damit positiv umzugehen, also Richtung Stimmenhörerbewegung. Also dann nicht nur das als Defizit zu sehen, sondern von, naja, das müssen wir halt akzeptieren, Menschen sind eigensinnig, sondern das sogar positiv zu wenden. Und das ist natürlich sehr spannend und wir haben da ja viel draus gelernt aus dieser Richtung, also dass Betroffene uns erzählen, wie sie auch soziale Arbeit bzw. Behandlung, auch medizinische, psychiatrische Behandlung, wie sie die eigentlich wahrnehmen. Und nicht nur das, sondern wie sie sich das auch wünschen würden und wie sie auch ohne diese Hilfe klarkommen oder neben dieser Hilfe klarkommen. Das sind ja sehr, sehr spannende Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben.
Und ich meine, das ist dann ja, glaube ich, auch also eine Möglichkeit, um dann auch über diese eigenen Wünsche in einen Prozess zu gehen oder in so einen, also darüber in Kommunikation zu treten. Also ich glaube, es gibt ja auch, ne, diesen Ansatz des Trialogs, also auch aus dem Bereich Psychiatrie oder dass man quasi verschiedene Personengruppen zusammenholt und die miteinander sprechen. Also ich glaube, das beinhaltet dann quasi Betroffene, also die eine psychische Erkrankung haben oder hatten und auch Angehörige und halt dann auch professionelle Psychologen. Ich weiß nicht, ob das auch, ich glaube, auf soziale Arbeit bezieht sich das jetzt nicht direkt, aber so als Ansatz, dass man quasi die ganz vielen unterschiedlichen Personen auch an den Tisch holt, dass man voneinander lernen kann und sich halt gegenseitig erzählt, wie man die Sachen erlebt.
Ja, und Angehörige gehören da ja auch zu. Also die haben ja nochmal, gerade in der Psychiatrie, nochmal so eine ganz eigene Perspektive da drauf. Und das ist wirklich ein extremes Spannungsfeld teilweise, wenn man sich da sozusagen gegenseitig erzählt, wie man auf eine Situation oder auf einen Fall schaut, aus betroffener Perspektive direkt, also aus einer direkten Subjektperspektive, dann der Angehörigen, die auch aus einer Subjektperspektive sprechen, aber auch eben über einen Angehörigen, der erkrankt ist, und dann die Professionellen sozusagen, die nochmal zwischen diese beiden Stühle auch gesetzt sind und nochmal eine eigene Idee haben. Ja, das finde ich, Sozialarbeit ist da aber schon beteiligt. Also ich glaube, die Initiative kann man schon sagen, kam eher so aus dem medizinpsychologischen Bereich. Also wenn man jetzt an Thomas Bock denkt, der das ja wesentlich vorangetrieben hat, oder auch Klaus Dörner, aber sind auch SozialarbeiterInnen beteiligt daran, an diesen Trialogen. Und zwar nicht nur in dieser verfassten Form, so also als regelmäßige Treffen, sondern es ist, glaube ich, relativ weit verbreitet, dass mittlerweile Institutionen das immer auch schon mitdenken und ja auch Personen mit einbeziehen als sogenannte Genesungsbegleiter, die das also konstant mit einbringen. Was wäre die Perspektive oder was ist die Perspektive der Adressatinnen? Und dass man das nicht sozusagen nur mal gesondert macht in Klausuren, indem man sich zusammensetzt und das bespricht, sondern jeden Tag ist da sozusagen die Konfrontation mit dem Wissen der anderen, nämlich derjenigen, die aus einer ähnlichen oder gleichen Lebenslage bzw. Betroffenheit auch kommen. Ja.
Und ich habe gerade überlegt, das ist ja auf jeden Fall total spannend, so wenn man, also was das dann auch für so einen Aushandlungsprozess ist. Und ich glaube, dass es doch eigentlich auch sogar so Ansätze gibt, dass man sagt, naja, wie kann man diese Stimmen oder diese Erfahrungen auch mehr in Hochschullehre einbinden, also in der sozialen Arbeit, oder? Also
stimmt. Ja, das ist richtig klasse, weil da geben Sie gleich wieder ein Stichwort, auf das ich ganz aktuell auch antworten kann, weil, also wenn ich das richtig verstehe jetzt, was Sie meinen, also es könnte in die Richtung gehen, dass Betroffene in die Lehre mit einbezogen werden, ne? Ja, dann ist es wirklich ein sehr akuter Diskurs, dass nämlich verschiedenste Gruppen aus dem Bereich der Behinderung, also mit verschiedenen Beeinträchtigungen, inklusive auch derjenigen, die also eher Lernschwierigkeiten haben oder kognitive Beeinträchtigungen, dass die auch einbezogen werden. Da hat die Fachhochschule Kiel schon länger ein gutes Projekt, auch bundesweit gibt es da ein paar Hochschulen, die das machen. Und wir sind gerade auch angefragt an der HAW, ob wir uns sowas nicht auch vorstellen könnten. Und das braucht natürlich gute Rahmenbedingungen, damit es wirklich gleichwertig ist oder gleichrangig ist. Aber das ist eine ganz spannende Perspektive, also dass man Betroffene sogar hineinholt sozusagen in die Ausbildung von zukünftigen Psychologinnen, Pädagoginnen oder SozialarbeiterInnen, dass die sozusagen gleich von Anfang an verstehen, was ist eigentlich eure Sicht, was ist ihre Sicht auf diese Thematiken und dass die quasi auch ein Stück weit ausgebildet werden, das auch so rüberzubringen, dass es also verfängt auch. Das braucht ja eine gewisse Reflexivität meiner eigenen Betroffenheit gegenüber, also dass ich nicht nur quasi aus meinem eigenen Leben heraus erzähle, das auch, das ist ja eine ganz wertvolle Ressource, aber auch ein bisschen generalisiert, also wie denken, ich sage mal in Anführungszeichen, wir als Betroffene über diese Themen, also wo gibt es vielleicht so eine Art, so eine Community-Idee oder wo gibt es vielleicht sogar Positionen, die die Betroffenen entwickelt haben. Es gibt ja mittlerweile einige verfasste sag mal Verbände, also jetzt aus dem Bereich der Eingliederungshilfe oder Behindertenhilfe, so People First beispielsweise oder die Landesarbeitsgemeinschaft Behinderte Menschen in Hamburg oder eben die Psychiatrieerfahrenen, die sich ja auch organisiert haben. Also dass man auch aus dieser Perspektive ein bisschen verallgemeinert sprechen kann und das dann reinbringt. Genau, nicht nur in die Professionalität, sondern sogar schon in die Ausbildung von zukünftigen Professionellen. Ja. Wenn ich an, wie heißt diese Initiative noch, jetzt komme ich gerade nicht drauf, Irre Menschlich e.V. in Hamburg, die machen das ja sogar in andere Professionen hinein, also in die Polizei hinein, die bringen das in die Schulen hinein, also dass dort schon verstanden wird, wie gucken eigentlich Menschen mit, die sozusagen aus eigener Betroffenheit berichten, wie gucken die eigentlich zum Beispiel auf so eine Praxis, also einen Umgang der Polizei mit Menschen im öffentlichen Raum oder auch im Bereich von häuslichen Situationen da auf dieses sozusagen, das ist ganz spannend, ja, deren Wissen damit einzubeziehen.
Genau, das Irre Menschlich habe ich auch schon mal gehört, aber dass die dann quasi auch so Positionen, also wirklich so auch zur Polizei und so gehen, das war mir tatsächlich auch gar nicht klar.
Hm. Ja, weil sie sagen, Polizei oder PolizistInnen sind ja häufig auch, also nicht häufig, aber sie sind regelmäßig, kommen sie vielleicht in häusliche Situationen, aber auch im öffentlichen Raum, in der irgend so etwas wie ein psychischer Ausnahmezustand eine Rolle spielt. Sei das sozusagen extremer Rausch aufgrund von Suchtmittelkonsum oder sei das auch eine psychische Erkrankung, und damit einen Umgang zu finden, denn eben nicht sozusagen mit, ich sag mal, in Anführungszeichen, regulären Polizeimitteln oder Ordnungsmitteln reagiert, sondern ein Grundverständnis dafür entwickelt, wie geht es eigentlich Menschen, die sich in so einer Ausnahmesituation befinden. Und das finde ich total sinnvoll, auch dorthin zu gucken und nicht nur in die helfenden Professionen hinein. Das wäre ein relativ leichter Weg, aber auch so auf andere zuzugehen, die damit erstmal gar keinen eigenen Zugang dazu haben.
Genau, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, das auch in den Blick zu nehmen, also auch aus soziale Arbeit, also dass man sich umschaut, okay, was gibt es eigentlich alles, wie kann man dann eventuell auch noch unterstützen, das auch in andere Bereiche zu bringen oder auch bei uns noch stärker zu verankern, auf jeden Fall.
Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Also wir haben gerade relativ frisch, diese Anfrage, also Menschen mit einer Lernschwierigkeit mit einzubeziehen und sie zu Dozenten, Dozentinnen auszubilden quasi. Also ich bin da sehr gespannt drauf und ich hoffe, wir können das aufgreifen und aufnehmen. Ich habe schon in der Vergangenheit schon des Öfteren mal auch Lehraufträge vergeben an Betroffene, aber mehr so aus dem Bereich der Psychiatrie. Und diese Form ist jetzt eine ganz neue und es wird für uns natürlich eine große Herausforderung als Hochschule, die wir doch sehr akademisch, theoretisch denken und auch sprechen, dann mit Menschen zu tun zu haben, sozusagen, die für sich ja auch sagen, mir fällt es schwer zu denken, ich kann bestimmte Dinge nicht gut erinnern, ich kann das nicht so ausführen oder sprachlich nicht so darlegen, wie ihr das macht, sondern es ist bei mir ganz anders. Und das wird schon sehr spannend für uns, das mit einzubeziehen. Und wird uns wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal an unsere eigenen Grenzen bringen oder an unsere Grenzen erinnern, also wo wir gerade nicht inklusiv unterwegs sind, sondern eher exklusiv.
Genau, da habe ich gerade überlegt, was für Widersprüche eigentlich auch bei so einer geteilten Wissensentwicklung auftreten können. Also das haben wir jetzt vielleicht teilweise schon angesprochen, aber so nochmal, dass man, wenn man das umdreht, so Expertinnen der eigenen Sache wird ja häufig gesagt in Bezug auf die Adressatinnen, also dass man quasi ihr Wissen anerkennt und dass das aber auch quasi so eine andere Seite haben kann. Also dass die Personen, wenn man ihnen das zuschreibt, ja auch in eine Expertenrolle getan werden. Also dass das dann auch eine Verantwortung ist gegenüber der professionellen Person, die einem dann gegenüber sitzt, dann auch das eigene Problem oder die Situation darzulegen und was das dann eigentlich bedeutet.
Ja, und deswegen sind, glaube ich, diese Programme auch so gestaltet, dass man nicht das voraussetzt, sondern dass man auch dazu befähigt. Also das ist quasi nicht einfach nur abgefordert wird, sondern auch, dass Menschen in die Lage versetzt werden, dem nachzukommen. Also ne, diesem Gedanken allein zu folgen, okay, ich habe schon eine hohe Verantwortung. Also das, was ich hier sage, sage ich nicht in einem freundschaftlichen Kontext, wo ich so am nächsten Tag auch zurückkommen kann, sagen kann, sorry, das war gar nicht so gemeint oder habe ich nicht richtig nachgedacht, sondern hier habe ich sozusagen eine Multiplikatorenrolle auch. Und das heißt, es muss schon relativ sozusagen gut gesichert sein, mein Wissen. Oder ich muss halt sagen, ich spreche hier ganz subjektiv. Und ich weiß gar nicht, ob ich das morgen noch so sagen würde, aber ich sage Ihnen das mal jetzt, wie ich es jetzt gerade denke. Das könnte ja auch ein Ansatz sein. Aber diese Ansätze, von denen ich jetzt vorhin gesprochen habe, die leben eben sehr stark davon, dass man Menschen auch befähigt dazu, das zu tun. Also, dass sie in das ganze Spiel mit einbezogen werden. Wie lehrt man am besten? Wie vermittelt man eigentlich Erkenntnisse? Welche didaktischen Herausforderungen muss man da bewältigen? Oder welche Mittel kann man einsetzen? Sollte man einsetzen? Das muss alles auch möglich sein, damit das also nicht quasi, damit die Menschen nicht einfach so, ja, alleine gelassen werden damit. Ja,
dann auf jeden Fall, dass es dann eher ein Prozess ist. Also, dass man nicht sagt, so von jetzt auf gleich, dass man das machen soll oder mit einbezogen wird, sondern dass man halt dann auch erstmal so einen Lernraum eröffnet, ne?
Ja, genau. Und dass man die richtigen Rahmenbedingungen dafür schafft, dass das auch funktionieren kann und auch im besten Fall auch nachhaltig funktionieren kann.
Genau, dann vielleicht noch als letzte Frage, was denken Sie denn, wie jetzt so die Entwicklung mit dem geteilten Wissen weitergeht?
Oh ja, das ist natürlich eine große Frage. Also erstmal würde ich, glaube ich, sagen, dass wir erstmal weitermachen müssen. Also die soziale Arbeit ist ja, das war ja auch der Beginn unseres Gesprächs, also schon auch noch eine relativ junge Disziplin. Gar nicht so sehr eine junge Profession, da kann man ja schon auf mindestens 100 Jahre zurückgreifen, vielleicht diskontinuierlich. Aber schon kann man schon sagen, da haben wir einiges auch schon an Entwicklungen hinter uns und können auch ganz selbstbewusst auch sagen, was wir dort vorzuweisen haben. Aber als Wissenschaft sind wir natürlich relativ jung und haben ja zum Beispiel auch noch gar nicht den Stand, den andere Wissenschaften haben, also inklusive also des vollständigen akademischen Zykluses, also dass man eine Grundausbildung kriegt, dass man eine Weiterentwicklung kriegt, also Bachelor, Master und dass man aber auch promovieren kann und dann auch forschen kann. Wir haben ein Riesenthema, dass wir noch nicht mal unsere eigene Wissenschaft so betreiben können, wie wir es vielleicht wollten, weil wir noch sehr als soziale Arbeit sehr abhängig sind von anderen, die uns das zugestehen. Also in dem Sinne, dass wir uns anschließen müssen an andere Forschungslogiken oder an Forschungsthemen. Also das ist mal das Erste, glaube ich, was wir bräuchten auch, um also im Bereich von Wissenschaft erstmal weiterzumachen. Und das ist natürlich, also wie wir auch gerade eben besprochen haben, also ein unendlicher, ein infiniter Prozess. Also das hört ja nie auf. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo man das festmachen sollte, dann sozusagen, wir wissen jetzt alles oder wir können jetzt alles. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Punkt. Also da müssen wir ganz viel noch tun. Und dann haben wir eben tatsächlich den Anspruch an uns selbst und berechtigterweise, wie ich auch finde, auch immer andere mit einzubeziehen. Und das ist dann, hatten wir ja gerade eben schon thematisiert, also der Einbezug des anderen Wissens von Nutzenden ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung noch, der wir uns noch nicht ausreichend gestellt haben oder wo wir auch noch nicht ausreichend gerüstet sind, glaube ich, das zu tun. Also mit den Konsequenzen auch, die das dann für die eigene Wissensproduktion hat, auch für die Lehre hat und so weiter. Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist eine internationale Debatte, nämlich das Wissen anderer Regionen in der Welt oder sogenanntes indigenes Wissen mit einzubeziehen. Das ist ja durch die relativ neue Definition von 2014, globale Definition der International Federation of Social Workers, erstmal in den Raum gestellt, dass es sogenanntes indigenes Wissen gibt, das in eine Reihe gestellt wird mit wissenschaftlichem Wissen, würde ich mal verkürzt sagen jetzt. Und da müssen wir noch sehr viel drüber reden, glaube ich, auch in Austausch gehen und einen guten Weg finden, dieses indigene Wissen mit einzubeziehen. Also das müssen wir jetzt wahrscheinlich, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr vertiefen, aber das wäre nochmal eine eigene Sendung wert wahrscheinlich oder einen eigenen Gedanken wert. Also wie kann man das quasi aufgreifen? Also wie kann man globales Wissen, könnte man ja auch sagen, also Wissen eher global verstehen, wie kann man das eigentlich erreichen, dass wir da eine gemeinsame Wissensentwicklung haben? Wir haben ja auch das Problem, finde ich, dass der Diskurs international ja durch die englische Sprache total dominiert ist. Und wir haben gerade in der sozialen Arbeit aus einer deutschsprachigen Perspektive sehr große Probleme, uns daran anzuschließen, weil wenn sie das machen, dann müssen sie Englisch publizieren oder sie müssen Englisch sprechen. Und das betrifft jetzt, das kann man aus unserer Perspektive machen, aber es gibt andere, also es gibt eine gewisse Dominanzstruktur, die sich über die englische Sprache ergibt und darüber sozusagen auch Ausschlüsse. Und damit meine ich eben, wie gesagt, nicht uns, wir könnten darin Anschluss finden, aber es gibt andere, die also dort gar nicht hinkommen könnten oder die gar nicht gehört werden. Und die Sprache ist das eine und sozusagen so eine kulturelle Dominanz über ein bestimmtes Wissenschaftsverständnis ist das andere. Also da, glaube ich, ist ganz viel Entwicklung noch, also liegt noch vor uns für die kommende Zeit. Ja.
Also noch viele Aufgaben, die man angehen kann.
Ja, definitiv.
Ja, spannend. Als ich das Interview gehört habe, musste ich eigentlich zuerst daran denken, dass in der Problematisierung von Wissen, Wissensarten, Wissensverhältnissen es einmal darum geht, Wissen zu enthierarchisieren, also im Binnenverhältnis der sozialen Arbeit, also SozialarbeiterInnen in welchen Rollen auch immer, im Verhältnis zu AdressatInnen, stets sich die Frage stellt, nicht welches Wissen hat welches Privileg oder Prestige, sondern wann brauchen wir welches Wissen? Also bei der Etablierung von Angeboten, Hilfestrukturen ist sozusagen stets die Frage, wer kann mit welchem Wissen was zu einem Gelingen beitragen und wer hat die Expertise und die Einsichten in welche Aspekte und Bereiche? Das andere ist sozusagen der Prozess, dass die soziale Arbeit als wissenschaftliche Disziplin ja ihre eigene Stellung etablieren kann als autonome Forschungsakteurin mit ihren Kategorien und Kernbegriffen, Inklusion, Teilhabe, soziale Gerechtigkeit. Was mir auch noch eingefallen ist, also wir haben uns jetzt ja damit beschäftigt, Wissen von diesen dichotomen Kategorien zu befreien, also die Laien gegen die Experten. Also es wird von außen eine Kategorie, eine entgegengesetzte, gesetzt und an der arbeiten wir uns ab. So, und ja, dann ist immer der Clou, die Übergänge sind fließend und es wird von Passungen gesprochen oder jeder hat eine Wissensspezifik und das muss man vereinen und Synergien. Aber das Wissen sozusagen an sich auch oder auch gerade partizipative Forschung auch dazu dienen kann, wenn man jetzt soziale Arbeit gesellschaftlich kontextualisiert, auch Kontrolle auszuweiten. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also sozusagen die Foucault'sche Wissensmachtperspektive auf diese Problematik zu legen.
Was ist denn das Thema der nächsten Sendung?
Genau, das Thema der nächsten Sendung ist zum einen desorganisiertes Wohnen und Alltagsmathematik. Wir haben zwei WissenschaftlerInnen eingeladen. Die eine hat ihre Dissertation über das soziale Eingebettetsein von Mathematik oder des Rechnens geforscht. Und die andere Wissenschaftlerin hat zu Formen von desorganisierten Wohnens geforscht. Und mit denen wollen wir A, über die Lebenslagen und Lebenswelten und die Anliegen der Adressatinnen sprechen. Und zum anderen wollen wir, Stichwort Ich bin Hanna über Forschungsbedingungen und ja, die allgemeine Forschung in der sozialen Arbeit sprechen. Genau.
Und das ist im Juli, ne?
Das ist Ende Juli, genau. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber wird in der nächsten Ausgabe des Transmitters zu finden sein.
Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.